Der Mensch ist weder Einzelgänger noch Massenwesen. Er ist gesellig, aber ist kein Herdentier. Durch Jahrmillionen waren unsere vor- und frühmenschlichen Vorfahren an das Leben in einem Netz sozialer Kleingruppen angepasst, in denen jeder den anderen kannte, in denen die soziale Kontrolle noch funktionierte. Der Mensch ist nicht böse von Natur aus, er ist gerade gut genug für die 11-Personen-Gruppe, meint Lorenz.
Sicherlich trägt das Zusammengepferchtsein von Menschenmassen in modernen Großstädten einen Teil der Schuld daran, wenn wir in den ewig wechselnden, einander überlagerten und verwischenden Menschenbildern das Antlitz des Nächsten nicht mehr zu sehen vermögen. Denn wir sind leider Gottes nicht so beschaffen, dass wir alle Menschen zu lieben vermögen, so richtig und ethisch diese Forderung auch ist, dies zu tun. Wir müssen eine Auswahl treffen. Das heißt, wir müssen uns so manche andere Menschen, die potenziell sehr wohl würdig wären, unsere besten Freunde zu sein, gefühlsmäßig vom Leibe halten. Diesem für keinen von uns ganz zu vermeidenden Verfahren haftet aber bereits ein böser Hauch von Unmenschlichkeit an. Geht diese Abschirmung weiter, so führt sie im Verein mit der Gefühlsverflachung zu jenen entsetzlichen Erscheinungen der Teilnahmslosigkeit, von denen die Zeitungen uns alltäglich berichten. Und so können heute gerade in den größten Großstädten Raub, Mord, Vergewaltigung, was sie wollen, bei hellem Tageslicht und auf offener Straße vor sich gehen, ohne dass ein Passant, der Passant ist per Definition der Vorübergehende, einschreitet. Man weiß ja auch aus sehr vielen Tierversuchen, dass innerartliche Aggression durch Zusammenpferchung messbar gesteigert werden kann. Denn Glauben, dass man durch Erziehung, durch Konditionierung eine neue Sorte von Menschen erzeugen könne, die gegen die üblen Folgen engster Zusammenpferchung gefeit sind, halte ich für einen gefährlichen Irrtum.
Der Mensch sei zwar als Kulturwesen von Natur aus unglaublich lernfähig, aber eben nicht unbegrenzt. Eine Technozivilisation, die unsere innere Natur missachtet und an die Grenzen unserer Anpassungsfähigkeit geht, erzeugt Neurotiker.
Nicht nur die kommerzielle Erwägung, dass massenhaft hergestellte Bauteile billiger kommen, sondern auch die alles nivellierende Mode führen dazu, dass an allen Stadträndern Massenbehausungen zu Hunderttausenden entstehen, die nur an ihren Nummern voneinander unterscheidbar sind und den Namen Häuser gar nicht mehr verdienen, da sie bestenfalls Batterien von Ställen für Nutzmenschen sind. Die Selbstbewertung des normalen Menschen fordert mit vollem Rechte die Behauptung seiner Individualität. Der Mensch ist nicht wie eine Ameise oder eine Termite, phylogenetisch so konstruiert, dass es aushält, ein anonymes und austauschbares Element unter Millionen Gleichartiger zu sein. Man betrachte sich einmal eine Siedlung von Schrebergärtnern und beobachte, welche Auswirkungen der Drang des Menschen nach dem Ausdruck seiner Individualität dort hervorbringt. Dem Bewohner der Nutzmenschenbatterie steht nur ein Weg zur Aufrechterhaltung seiner Selbstachtung offen. Und der besteht darin, die Existenz von vielen gleichartigen Leidensgenossen aus seinem Bewusstsein zu verbannen. Der Mensch muss sich von dem Nächsten abkapseln. Er fürchtet, mit seinem Nachbarn zu reden.
Triebe und Instinkte, die für den Steinzeitjäger arterhaltend waren, kehren sich nun gegen uns. Für unsere Vorfahren, die in einer feindlichen Wildnis um begrenzt verfügbare Nahrung kämpften, war ein starker Fresstrieb lebensnotwendig. inmitten heutiger Überflüsse wird er zum medizinischen Problem. Kleine Horden konnten sich gegen andere mit Keule und Speer behaupten, ohne dabei die Welt in Brand zu stecken. Der moderne Mensch lebt in Massengesellschaften, für die Aggression kein Überlebensprinzip mehr, sondern absolute Gefahr bedeutet. Lorenz und Eibel Eibesfeld sehen unsere aggressiven Anlagen als historischen Ballast, vergleichbar etwa unserem Blinddarm, der heute der Kontrolle durch die Zivilisation bedarf.
Mit Atombomben in der Hand ist ein aggressiver Anthropoid ein höchst gefährliches Wesen, mit der Hand am Druckknopf. Aber das gilt keineswegs nur für die Aggressivität. Ich glaube, dass an sexuellem Unglück, an danebengehenden Lieben, an zerbrochenen Ehen, mehr Menschen unglücklich werden im modernen Zivilisationsmenschen als durch ununterdrückbare aggressive Triebe. Und was die Unterdrückbarkeit von Trieben anbelangt, so ist, glaube ich, aus meiner persönlichen Erfahrung, der Fresstrieb einer der gefährlichsten. Ich finde es, trotz aller Einsicht in die Notwendigkeit, dass ich schlanker werde, meine Arthritis leidet darunter, dass ich zu schwer bin, mein Herz leidet darunter, trotzdem habe ich es verflucht schwer gefunden, um 10 Kilo abzunehmen, was ich allerdings fertiggebracht habe. Und ich kann Ihnen sagen, meine aggressiven Triebe, die ich sehr wohl kenne, meine Aggressionstriebe gegen böse Kritiker und vor allem dumme Kritiker, die fällt mir viel leichter zu unterdrücken als die Verhinderung des Selbstmordes mit der Gabel.
Die Evolution hat wohl Sicherungen gegen Aggression in uns eingebaut. Sie hat den Menschen die Fähigkeit zu Freundschaft und Liebe verliehen. Sie hat das entwaffnende Kindchenschema zum Schutz der Schwächsten entwickelt. Aber die angeborenen Hemmungen erwachen nur bei persönlicher Bekanntschaft, erfordern zumindest menschliche Begegnung, Augenkontakt und Befriedungsgestik. Schon eine spiegelnde Windschutzscheibe macht sie zunichte, lässt manch einen rücksichtsloser werden. Die angeborenen, über das Gefühl wirkenden Aggressionshemmungen erweisen sich leider außerstande, technisches Töten über große Entfernungen zu verhindern.
Weil er die Leiden nicht sieht, ich behaupte ja, dass kein Mensch auf die Jagd gehen würde, wenn er den Hasen oder das Reh mit Händen und Zähnen vom Leben zum Tode befördern müsste. Dass der Druck auf den Drücker, auf den Hahn, ein Tier tötet, das erfährt die tiefe emotionale Tötungshemmung nicht mehr. Und so ist es natürlich viel mehr im Feld und im Krieg, in allem.
Und nur wer dies klar erkennt, kann gegensteuern. Auf die Frage, ob er seine Rolle bei der Aufdeckung von instinktiven, aggressiven Verhaltensweisen ähnlich sehe, wie die Rolle Sigmund Freuds bei der Aufdeckung des damals tabuisierten Sexualtriebes, antwortete Lorenz.
Ja, ich bin geehrt über diesen Vergleich. Die gemeinste Verleumdung, die gegen Freud in Umlauf gebracht wurde, ist, dass er mit seiner Analyse der Sexualität beim Menschen einer hemmungslosen Auslebung aller sexuellen Instinkte das Wort reden wollte. Und das ist absolut unwahr. Und ich fühle deswegen so stark mit Freud, weil ich genau dasselbe erlebt habe, punkto der Aggressivität. Es ist eine Verleumdung, wirklich eine ganz infame Verleumdung, zu sagen, dass ich mit meinen Theorien über aggressives Verhalten und seine instinktive Basis eine Entschuldigung, eine Apologie für Gewaltanwendung geben wollte. Im Gegenteil. Alles, was ich über Aggressivität geschrieben habe, entspringt der Überzeugung, dass wir die Aggressivität in uns und außer uns kennen müssen, um sie zu meistern.
Aber immerhin gibt es ererbte Tötungshemmungen zwischen Mensch und Mensch. Wir haben jedoch keine vergleichbare Tötungshemmung gegenüber der Natur. Ein solches Schonverhalten hätte gar keinen Überlebenswert für ein Wesen gehabt, das ohnehin nur einfachstes Werkzeug hatte. Jede Unterwerfung der Natur konnte für unsere Vorfahren als Auslesevorteil gelten. Wo angeborene Mechanismen fehlen, müssen Lernprozesse, am besten frühe Prägungen, einsetzen. Wir brauchen eine neue Mitgeschöpflichkeit gegenüber Bruder Baum und Mutter Erde.
Doch wie soll der Konsumbürger zu einer Schöpfungsethik finden? Umgeben von technisch machbarem, kaufbarem und einer übernutzten, durch rationales Halbwissen entzauberten Restnatur?
Es wurde mir plötzlich klar, dass dieses Arbeitstempo, das technokratische Denken, aufs Nächste mit der ökologischen Fehlleistung der modernen Menschheit zusammenhängt. Es wurde mir klar, dass die Menschheit eigentlich an einer Geisteskrankheit leidet, einer Wahnidee.
Es ist der Fluch der Technokratie, dass sie den Menschen den Irrglauben beibringt, er könne alles machen. Ich rede davon, dass die technokratische Herrschaft über die Welt, denn die Welt steht momentan unter Tyrannis der Technokratie, dass die uns etwas beibringt, was der größte Massenwahn ist, dem die Menschheit je gefrönt hat. Dieser Massenwahn besteht darin, zu glauben, dass nur das reale Existenz habe, was sich in der Terminologie der exakten Naturwissenschaften ausdrücken und quantifizierend beweisen lässt. Mein Freund Jupp Revers in Salzburg hat den herrlichen Terminus Quantomanie geprägt für diese Einstellung. Menschliche Freiheit, Würde, Freundschaft, alles das, was einen wirklichen Wert repräsentiert, ist nicht in der Terminologie exakter Naturwissenschaften ausdrückbar und auch nicht verifizierbar. Dieser Glaube ist zweifellos dadurch induziert, dass die Technik ihre Macht den exakten Naturwissenschaften verdankt, die wiederum auf einer analytischen Mathematik fußen. Die Werte, die er anstelle religiöser Werte gesetzt hatte, anstelle der Ideale gesetzt hat, die erwiesen sich plötzlich als gar nichts. Und die Jugend sah sich auf einmal, der es teils zu gut ging, teils in sozialer Hinsicht zu schlecht ging, sah sich plötzlich des Sinnes beraubt, der diese Welt noch für unsere Eltern eindeutig erfüllt hat. Die Sinnentleerung der Welt bringt jährlich Millionen junger Leute ins Grab. So oder so. Viktor Frankl, ein Wiener Psychiater, hat ausgezeichnet Kluges über die Sinnentleerung dieser Welt geschrieben. Die Entmachtung der großen Religionen, die wirklich zu Lasten der Naturwissenschaft fällt, hat leider viel dazu beigetragen, und es ist zweifellos so, dass die Naturwissenschaft bis heute der Welt die Aufgabe schuldig geblieben ist, anstelle eines persönlichen Schöpfers, dem man verantwortlich ist, eine neue Moral zu setzen. Wer diese neue Moral sieht, der hat genug zu tun in dieser Welt. Der hat genug schier unerfüllbare Aufgaben vor sich, für die er kämpfen kann. Die Frage ist nur, wie macht man das? Der Jugend begreiflich. Man muss der Jugend wieder Ehrfurchterweckendes vor Augen führen. Und dem Religiösen wird es, glaube ich, nicht wehtun, wenn man Schöpfung und Schöpfer gleichsetzt. Mich stört es, wenn jemand zu intim mit dem Worte Gott umgeht, du sollst den Namen Gottes bekanntlich nicht eitel nennen, aber ich behaupte, dass ich trotzdem ein religiöser Mensch bin. Religiosität ist nach der Definition meines Freundes William H. Thorpe, ein Cambridger Zoologe meines Alters. Das Bewusstsein, Teil eines übergeordneten Ganzen zu sein, eines Systems, das als Ganzes unvergleichlich größer und unvergleichlich wertvoller ist als der Einzelne. Gleichzeitig aber das Bewusstsein, als Vernunftwesen für das Ganze mitverantwortlich zu sein. Sehr viel Verantwortung bei sehr geringer Selbsteinschätzung ist der Sinn dieser Predigt.